Haus des Herrn vor Ort und hallo auch zu Hause, wenn ihr jetzt in eurem Wohnzimmer sitzt. Ich möchte euch ganz am Anfang von dieser Predigt eine Frage stellen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv findest du dich? Skala von 1 bis 10, 1 ist eher weniger attraktiv, 10 ist sehr attraktiv. Ihr müsst jetzt keine Handzeichen geben, ihr dürft es einfach so in eurem Kopf mal für euch festhalten. Attraktive Menschen haben es leichter im Leben, zumindest sagt es die Attraktivitätsforschung. Laut einem Bericht in die Welt werden schöne Menschen im ersten Moment als intelligenter, sympathischer, selbstsicherer, kreativer, fleißiger, geselliger, zufriedener und leidenschaftlicher angesehen. Also eine ganze Latte positiver Eigenschaften, die man einem attraktiven Menschen erstmal einfach so scheinbar von vornherein zuschreibt. Und es ist scheinbar gar nicht so, dass es nur Erwachsene so machen, sondern andere Forscher wiederum haben herausgefunden, dass Babys, wenn die einen attraktiven Menschen vor sich haben, diese Person länger anschauen, als wenn sie einen Menschen vor sich haben, der vielleicht nicht den gängigen Attraktivitätsmerkmalen entspricht. Also es ist scheinbar nicht nur eine soziale Prägung, dass wir Unterschiede machen, je nachdem, wie gut aussehend wir diese Person finden, sondern es scheint irgendwie ganz tief drin zu sein, dass es gegenüber attraktiven Menschen so ein positives Vorurteil gibt. Aber mal ganz ehrlich, wir haben nicht nur in diesem Bereich unseres Lebens Vorurteile, sondern wir bevorzugen Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir bevorzugen jemand, weil er intelligent ist. Wir finden jemanden besonders toll, weil er eine spezielle soziale Stellung hat. Wir bevorzugen jemanden, je nachdem, welchen Beruf er hat, wird er besser angesehen oder hat ein höheres Ansehen. Wenn jemand wortgewandt ist, dann beeindruckt es uns oder wenn jemand sich gut präsentieren kann. Und ganz egal, aus welchem Grund jemand bevorzugt wird, meistens geht damit einher, dass jemand anderes gleichzeitig benachteiligt wird. Und wer das schon mal erlebt hat in seinem Leben, weiß, dass sich das überhaupt gar nicht gut anfühlt. Das Gute ist, bei Gott ist es anders. Das Gute ist, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das Gute ist, Gott urteilt nicht nach dem äußeren Schein. Gott nimmt dich so an und zwar genauso, wie du bist. Wir sind in der Predigtreihe Glauben am Montag und wir gehen jetzt gemeinsam durch den Jakobusbrief und schauen uns an, was Glauben im Alltag für uns bedeuten kann. Und heute sind wir in Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 9 und du kannst auch gerne deine eigene Bibel nehmen, wenn du da mitlesen möchtest. Da steht: Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun den mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleibe du dort drüben stehen oder setze dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, bestimmt zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Jakobus hat uns eine Nachricht hinterlassen. Jakobus sagt heute zu dir und zu mir: Lebe ohne Vorurteile. Das ist seine Aufforderung. Er sagt: Lebe ohne Vorurteile. Hör auf damit, Menschen willkürlich zu bevorzugen und zu benachteiligen. Und jetzt denkst du dir vielleicht: Boah, ist gut. Also das letzte Woche mit der Versuchung, das war ein ganz schöner Brocken, den die Jessie uns da vor die Füße geworfen hat. Da hatte ich ganz schön mit zu knabbern. Aber ich bin ein ziemlich toleranter Mensch, würde ich eigentlich sagen. Und ich gebe mir eigentlich Mühe, jedem gegenüber nett und freundlich und unvoreingenommen zu sein. Ich glaube, heute kriege ich das ganz gut hin. Heute wird es nicht so herausfordernd. Ich habe eigentlich nicht so viele Vorurteile. Vielleicht ein paar, die hat ja jeder, aber nicht übermäßig. Und ich glaube dir auch, dass du bemüht bist, vorurteilsfrei durch dein Leben zu gehen. Aber ich frage mich schon, ob du und ich, ob wir nicht mehr Vorurteile haben, als uns das bewusst ist. Ob da nicht mehr Dinge in uns drin schlummern, die wir gar nicht wahrnehmen und die einfach entdeckt werden müssen. Ich zeig dir, ich habe dir einfach mal ein paar Bilder mitgebracht. Die werden jetzt gleich hier vorne hingebeamt. Du zu Hause siehst sie auf dem Bildschirm. Und lass die einfach mal auf dich wirken. Was macht es mit dir, wenn du diesen Menschen siehst? Oder gerne weiter. Welche Emotionen kommen hoch, wenn du diese Frau siehst? Oder ja, wenn du ihr im Alltag begegnest, was wären deine Gedanken? Oder das nächste Bild: Was macht es mit dir, wenn du die zwei Jungs siehst? Forscher sagen, dass jeder Mensch in gewissen Schubladen denkt. Wir entwickeln so gewisse Stereotype, Ordnungen, und die helfen uns, uns in unserer Welt besser zurechtzufinden. Wir brauchen gewisse Kategorien in unserem Denken, in unseren Denkstrukturen, um mit all dem, was tagsüber auf uns einströmt und womit wir zurechtkommen müssen, um das zu sortieren und zu strukturieren. Also Stereotype sind erstmal nicht von vornherein rein was Schlechtes. Das ist ganz normal, dass wir das haben, und das ist auch wichtig für uns. Ein Vorurteil entsteht häufig dann, wenn ich eine Meinung, die ich über eine gewisse Gruppe habe, so eine Kategorisierung, wenn ich die ganz starr auf eine einzelne individuelle Person anwende, ohne diese Person überhaupt zu kennen und zu wissen, ob das in ihrem besonderen Fall auch so stimmt. Vor ein paar Jahren ist mir mal was total Peinliches passiert. Ich war im Gottesdienst und Ted war ziemlich neu bei uns in der Gemeinde, und Ted ist schwarz. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, ich wollte ihn willkommen heißen, habe ihn so gefragt, wer er ist, was er so macht. Und du machst gerne Musik. Und im nächsten Moment höre ich mich sagen: Ah, mit einer schönen Bewegung noch dazu, dann spielst du bestimmt gerne die Bongo. Und im nächsten Moment denke ich: Das kam jetzt nicht wirklich aus deinem Mund raus. Ich habe mich so geschämt, was da scheinbar in meinem Kopf gerade vorging. Wir alle haben irgendwelche Schubladen im Kopf. ob wir das so haben wollen oder nicht. Der Afrikaner kann gut trommeln, der AfD-Wähler ist rechtsradikal, Frauen, die High Heels tragen, die sind dumm und wer sich nicht impfen lässt, ist ein Corona-Gegner. Oder ein Corona-Leugner. Gegner sind wir ja alle irgendwie. Aber Jakobus fordert uns auf, die Menschen nicht entsprechend dieser Schubladen zu behandeln. Er sagt, lebe ohne Vorurteile. Jakobus sagt, urteile nicht nach dem äußeren Schein. Spannend in dem Beispiel ist auch der Ort, wo das stattfindet. Jakobus bringt hier ja ein Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass er das beobachtet hat, sondern er macht das exemplarisch für die Leute, an die er den Brief schreibt. Und er sagt, stellt euch vor, es kommt die und die Person in die Gemeinde. Also der Ort, wo sein Beispiel stattfindet, ist die Gemeinde. Das heißt nicht, dass diese Aufforderung, die er da an uns stellt, diese Nachricht, lebe ohne Vorurteile, nicht auch außerhalb der Gemeinde gilt. Aber in diesem Fall legt Jakobus einen ganz besonderen Blick auf die Gemeinde. Und er sagt, wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde. Jakobus sagt, das ist ein echtes Problem, wenn du das machst. Ein Stück weiter hinten in der Stelle sagt er, setzt er es eigentlich gleich mit dem Rest der Gebote. Er sagt, wenn du ein Gesetz brichst, dann hast du das ganze Gesetz gebrochen. Und insofern sagt er, wenn du zwar nicht Ehe gebrochen hast, aber du hast Vorurteile und behandelst die Leute schlecht wegen deinen Vorurteilen, dann ist es genauso eine Sünde wie der Ehebruch. Also Jakobus sagt nicht, das müsst ihr jetzt halt vielleicht mal ein bisschen in den Griff bekommen, sondern er nimmt es wirklich ernst und sagt, das ist kein Kavaliersdelikt, das könnt und dürft ihr euch als Christen nicht leisten. Ich würde sagen, HDH zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir ein recht bunter Gemeindehaufen sind. Wir haben Leute, die kommen aus der Landeskirche, wir haben Leute, die kommen aus einer charismatischen Kirche und hier fließt so alles schön zusammen. Ich persönlich bin in einer ultra charismatischen Gemeinde zum Glauben gekommen und bin da aufgewachsen. Und wenn du dich fragst, okay, ultra charismatisch, wenn du dir da nichts drunter vorstellen kannst, das lief ab und zu so ab, dass während der Lobpreiszeit einfach einer angefangen hat, freudig eine Polonaise zu starten, dann sind alle anderen hinterher und meist durch den Gottesdienstraum polonesianisch getanzt und die nicht mitgemacht haben, die lagen lachend kugelnd auf dem Boden. Also so ultra charismatisch. Und 2004 kam ich dann mit einem Zwischenstopp woanders noch, aber kam ich dann zu HDH. Und damals hatte ich noch keine Vorstellung von den unterschiedlichen Strömungen und Stilen, die es vielleicht so in der christlichen Welt gibt. Ich kam zu HDH und würde sagen, die Gemeindeleitung damals war evangelikal. Ich hatte damals noch nicht so wirklich eine Vorstellung drunter, was es sein kann. Und auch heute finde ich es schwer, das in eine Kategorie zu packen. Aber woran ich mich noch gut erinnern kann, ist, ich habe festgestellt, irgendwie sind die anders als ich. Die glauben irgendwie anders als ich. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich im Gottesdienst saß und mir so überlegt habe und mich gefragt habe, die wirklich gerettet sind? Also ob die wirklich dazugehören? Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass jemand, der den Heiligen Geist nicht so erlebt, wie ich das tue, den Heiligen Geist überhaupt haben kann. Dass der wirklich dabei ist. Das hat meinen Kopf gestretched. Mein Vorurteil war, wer nicht so glaubt, wie ich das tue, da weiß ich nicht, ob der überhaupt glauben kann. Wo liegen deine Vorurteile? Wo machst du vielleicht Unterschiede bei Menschen und misst Menschen einen höheren oder einen niedrigeren Wert zu. Wir HDHler sind vielleicht ganz bunt da drin, was es angeht, wo unser Gemeindehintergrund ist. Wo wir aber gar nicht bunt sind und gar nicht divers ist, die Frage nach der sozialen Stellung. Wenn ich mich hier mal so in den Reihen umschaue und darüber nachdenke, wer so alles zu uns dazugehört, dann sieht man hier jede Menge Akademiker. Und du siehst ganz wenig Menschen, die nicht studiert haben und wenig Menschen, die kein Abitur gemacht haben. Du siehst ganz wenig Menschen in unseren Reihen, denen es finanziell wirklich nicht gut geht. Und ich frage mich, okay, woran liegt es? Ist es ein Zufall, dass Menschen mit vielleicht einem niedrigeren Bildungsstatus als unser Durchschnitt nicht zu uns kommen? Suchen die Leute vielleicht eher in anderen Stadtteilen nach Gemeinden, weil sie da wohnen? Und hier wohnen sie nicht? Oder, und ich finde, es ist es einfach wert, sich selbst mal die Frage zu stellen. Und ich sage nicht, dass ich die Antwort habe darauf. Oder kann es sein, dass wir manchmal so sind wie die Leute in dem Beispiel von Jakobus, die Gemeinde damals, die den Reichen bevorzugt hat und dem Armen einfach nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben hat? Beachten wir diese Leute, wenn sie zu uns reinkommen? Nehmen wir uns für die genauso viel Zeit wie für den Mediendesign-Hipster, der uns eigentlich ganz gut in die Reihen reinpasst? Okay, das ist die Unterscheidung nach der sozialen Stellung. Aber wo sind wir, wo bist du, wo bin ich, wo sind wir noch voreingenommen Menschen gegenüber? Und ich finde, da ist eine Frage ganz hilfreich. Wie steht's denn mit Menschen, die anders denken als du? Oder wie steht's denn mit Menschen, die Bibel anders auslegen als du? Ist eine Christin, die sich gerade scheiden lässt, ein genauso guter Christ, wie du es bist? Oder ist ein schwuler Christ ein genauso guter Christ, wie du es bist? Ist ein Katholik ein genauso guter Christ, wie du es bist? Oder ist ein Ultracharismatiker ein genauso guter Christ, wie du es bist? Und guter Christ, was ist denn überhaupt ein guter Christ? Oder was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, der ohne es verdient zu haben, von Jesus angenommen und geliebt wird. Ein Christ ist ein Mensch, der, ohne dass er es verdient hat, von Jesus angenommen und geliebt wird. Und ein Christ ist jemand, der sich genau darauf verlässt, der sein Vertrauen darauf setzt, dass er von Jesus angenommen und geliebt ist. Gott schaut nicht auf das Ansehen der Person. Vor ihm gibt es keinen besseren und schlechteren Christen. Wir haben es alle nicht verdient. Und Gott schaut weder auf deine Leistung noch auf dein Versagen. In der Kunst gibt es unterschiedliche Kriterien, die den Wert von einem Kunstwerk, zum Beispiel von einem Bild, definieren und festlegen. Manche Bilder haben einen unglaublich hohen Wert, weil sie von einem berühmten und ganz besonderen Künstler gemalt wurden. Manche Werke haben einen unglaublich hohen Wert, weil der Besitzer eine ganz besondere Bindung zu diesem Kunstwerk hat. Wenn du zum Beispiel zu Hause früher, als du klein warst, wenn in eurem Wohnzimmer da immer dieser eine Monet über der Couch hing und du hast einfach so positive Verbindungen und Assoziationen zu dieser Zeit und zu diesem Bild, das dich einfach immer begleitet hat, dann hat dieses Bild einen ganz hohen persönlichen Wert für dich. Und der Wert von einem Kunstwerk wird auch durch den Preis definiert, den jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und diese Menschen, über die wir uns immer wieder Gedanken machen, wo wir vielleicht schnell urteilen, schnell dabei sind, eine Meinung zu haben, das sind genau die Menschen, die für Gott einen unermesslich hohen Wert haben. Sie wurden von ihm selbst gemacht. Er ist dieser besondere Künstler. Er ist der Künstler ever. Und er hat sie gemacht und geschaffen. Und sie sind sein persönliches Meisterwerk. Und für Gott sind diese Menschen unermesslich wertvoll, weil sie einen ganz persönlichen Wert für ihn haben. Er hat sie begleitet von klein auf. Er ist durch Höhen und Tiefen mit ihnen gegangen. Und er hat einen unermesslich hohen Preis für sie bezahlt. Jesus hat sein Leben für sie gegeben, damit all die Fehler und Sünden, die uns an ihnen stören, vollkommen vergeben sind. Und weißt du was? Das gilt auch für dich und für mich. Du bist von Gott ganz persönlich, höchstpersönlich von ihm gemacht und gewollt, so wie das der Simon ganz am Anfang gesagt hat. Er begleitet dich schon dein ganzes Leben durch jede Höhe und Tiefe und ist auch jetzt heute hier bei dir, weil du ihm so wertvoll bist. Und er hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Nicht, was du bist und tust, macht dich wertvoll, sondern dass Gott dich liebt und der Preis, den er für dich bezahlt hat. Das definiert deinen Wert. Und es definiert auch den Wert von deinem Nächsten, von der Person, die neben dir ist, von deinen Geschwistern. Und deshalb lasst uns aufhören, diese Menschen zu verurteilen, als hätten sie keinen Wert. Aber wie kommen wir da raus? Aus dem Ding, dass wir doch immer wieder in die Schublade reingreifen und das Vorurteil rausholen. Jakobus sagt, lebe ohne Vorurteile, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie Jesus das gesagt hat in Lukas 6,31, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Und natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht in den letzten Tagen, so Reality Check, wie sieht's denn bei mir aus? Wie gehe ich denn mit den Leuten um? Mache ich Unterschiede nach Äußerlichkeiten? Beurteile ich Menschen von vornherein in HDH? Und ich habe mir meinen Freundeskreis angeschaut und ich muss feststellen, naja, wenn ich ehrlich bin, dann sind es schon in aller Regel die Leute, die mir von vornherein eh schon ganz gut reinlaufen. Und als ich das so festgestellt habe, war das Nächste, was ich angefangen habe zu tun, war, dass ich angefangen habe, mich vor mir selbst zu rechtfertigen und es irgendwie zu verteidigen. Ja, das ist ja ganz normal, dass man eher mit den Leuten zusammen ist, die einem liegen. Und natürlich ist es so, dass man mehr Zeit mit denen verbringt, die so ticken wie man selbst. Und es stimmt ja auch, das ist ja auch ganz normal, dass du lieber Zeit mit dem verbringst oder am liebsten Zeit mit denen verbringst, die einfach mit dir auf einer Wellenlänge sind. Das ist ganz normal. Aber dann habe ich mich umgekehrt gefragt, wie geht's denn den Leuten, die nicht in dieses allgemeine Raster reinpassen? Wie geht's denn den Leuten, die aus irgendeinem Grund so aus der Norm rausfallen? Menschen, die vielleicht ja, mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die eine Behinderung haben, die vielleicht nicht eine hochintellektuelle Unterhaltung führen können mit dir. Vielleicht Menschen, die mit 50 Jahren keine Ehe und keine Kinder haben und dadurch einfach aus dieser Gesellschaftsform rausfallen und vielleicht auch in HDH, einfach weil sie nicht so gut reinpassen. Wenn du und ich, wenn wir alle auf dem Stand bleiben, dass es doch eigentlich ganz okay und in Ordnung ist, dass sich gleich und gleich gesellt und man muss da auch nicht wirklich was dran rütteln und verändern, dann wird es so sein und dann wird es so bleiben, dass Leute, die nicht in dieses Raster reinpassen, ausgestoßen sind und benachteiligt werden, dass die außen vor bleiben. Wenn du und ich, wenn wir uns damit zufrieden geben und es akzeptieren, dass wir einfach in unserem angenehmen Umfeld bleiben, dann werden Menschen ausgegrenzt sein und da wird sich nichts dran verändern. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es denn, wenn ich aus dem Raster rausfalle? Wie wäre es denn, wenn ich nicht reinpasse in das Muster? Und vor ein paar Jahren habe ich das auf der Arbeit auch mal erleben müssen, dass ich wohin gekommen bin, wo ich nicht freudig aufgenommen wurde und wo ich einfach nicht in das allgemeine Raster reingepasst habe. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn ich nicht kompatibel wäre mit meinem Umfeld? Ich würde mir wünschen, dass die Leute um mich herum das nicht zum Anlass nehmen, sich nicht davon abhalten lassen, mich kennenzulernen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute aus ihrer Schublade rauskommen und wir anfangen können, uns gegenseitig zu bereichern. Und ich würde mir wünschen, dass du über die Vorurteile, die du hast und über die Unterschiede, die uns definieren, hinwegschaust und den Wert erkennst, den ich auch von Gott bekommen habe. Wie willst du hier in HDH, in dieser Gemeinde, aufgenommen werden? Wie willst du, dass die Leute mit dir umgehen? Und die Gegenfrage, gehst du so auch mit anderen um? Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Schaust du wirklich auch auf die, die am Rand stehen? Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, dann stellst du dich auf die Seite der Benachteiligten. Irgendwann hat es dann Klick gemacht, nach ein paar, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, Wochen, Monate, und ich konnte feststellen, die HDH-Gemeindeleitung, doch, die dürfen sich Christen nennen, das sind schon Christen, das ist in Ordnung, die kennen Jesus. Das ist aber nicht einfach so passiert, sondern das durfte ich dadurch feststellen und erkennen, indem ich wirklich Zeit mit denen verbracht habe. Ich kam in die Gottesdienste, ich habe die Leute kennengelernt, ich habe mich mit ihnen unterhalten. Ich habe nicht nur das Vorurteil, das ich im Kopf hatte und diese äußere Bewertung, diesen Bewertungsmaßstab, den ich von außen an sie rangelegt habe, im Kopf gehabt, sondern ich habe mir die Mühe gemacht, die Leute wirklich kennenzulernen. Und dadurch konnten die Vorurteile abgebaut werden und ich konnte erkennen, welchen Wert diese Menschen wirklich haben und konnte sie wirklich kennenlernen. Und das brauchen wir. Wenn du Vorurteile hast, dann brauchst du es, dass du dich mit den Menschen, denen du mit Vorbehalten gegenüberstehst, dass du die einfach mal kennenlernst. Lebe ohne Vorurteile. Urteile nicht nach dem äußeren Schein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind in der Predigtreihe Glauben am Montag und haben jetzt ganz viel über Glauben am Sonntag gehört. Aber es geht am Montag weiter. Genau das brauchen wir auch unter der Woche. Ob du in der Hausgruppe bist oder mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen bist, aber nicht nur da, sondern natürlich auch in deinem ganz normalen Arbeitsumfeld. Dort, wo du mit anderen Menschen aufeinander triffst, ob das beim Einkaufen ist oder in der Telefonkonferenz, in der Videokonferenz, ganz egal wo, das gilt für alle Lebensbereiche. Und deshalb will ich dich wirklich herausfordern diese Woche, überall dort, wo dir erstmal aufmerksam zu sein, sich zu hinterfragen, diese Abneigung, die ich die Person hab, gegen die Person habe, kommt die vielleicht von einem Vorurteil her? Das erstmal zu erkennen und dann, wenn ich feststelle, ich glaube tatsächlich, da habe ich ein Vorurteil, mich zu öffnen und zu sagen, ich gehe jetzt aktiv auf diese Person zu. Lebe ohne Vorurteile.